13. Dezember 1979. Weihnachten steht vor der Tür. Doch von kuscheliger Winterstimmung ist an diesem Nachmittag in Gotha nicht viel zu spüren. Es ist ungemütlich kalt in dem DDR-Städtchen, das nur eine halbe Stunde von der deutsch-deutschen Grenze entfernt liegt. Der Wind fegt an diesem Donnerstag durch die verwinkelten Gassen der Altstadt und rüttelt an den Türen der etwa 60.000 EinwohnerInnen. Regen trommelt auch gegen die Fenster von Schloss Friedenstein, das sich auf einem Hügel über die ganze Stadt erhebt. Das Residenzschloss ist der ganze Stolz des Ortes, denn es beherbergt eine der größten Schatzkammern der DDR. Das Herzogliche Museum im zweiten Stockwerk, in dem wertvolle Gemälde eingefasst in goldene Rahmen an den Wänden hängen. Doch für heute empfängt das Museum keine BesucherInnen mehr. Um 17 Uhr werden die Türen geschlossen und das Licht gelöscht. So werden die kostbaren Gemälde nach und nach in eine samtige Dunkelheit gehüllt. Und dann, ohne dass es jemand bemerkt, verschwinden sie ganz. Kurz vor 7 Uhr am nächsten Morgen. Der stellvertretende Museumsdirektor macht seinen täglichen Kontrollgang durch die prunkvollen Ausstellungsräume. Seine letzte Station ist die Galerie der niederländischen Meister im Westflügel des Schlosses. Doch als er die Türen öffnet und das Licht anschaltet, stockt ihm der Atem. Ein Fenster ist aufgebrochen und da, wo gestern noch Bilder hingen, ist nun nichts mehr. 5 Meisterwerke aus dem 17. und 16. Jahrhundert wurden gestohlen. Darunter die Heilige Katharina, ein Gemälde des deutschen Künstlers Hans Holbein dem Älteren. Und ein Bild namens Landstraße mit Bauernwagen und Kühen.
Das klingt schön.
Ich finde es super, dass wir uns immer so Gedanken über unsere Folgentitel machen und so, wo man es einfach nennen könnte Episode mit Toten. Oder diese Episode ohne Tote. Also das Bild heißt Landstraße mit Bauernwagen und Kühen aus der Werkstatt des flämischen Malers Jan Brügel dem Älteren. Schon 3 Mal hatten Unbekannte versucht, es zu stehlen. Alle Versuche scheiterten. Bis jetzt. Der Gesamtwert der 5 fehlenden Werke beträgt rund 5 Millionen Ostmark. Sofort informiert der stellvertretende Museumsdirektor die Volkspolizei, die eine Eilfahndung auslöst. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht über den Diebstahl in der ganzen Stadt. Denn er ist nicht nur eine Tragödie fürs Museum, sondern auch ein Skandal für die DDR. Kriminalität passt nämlich so gar nicht in das Bild vom friedlichen sozialistischen Menschen, das die Regierung zeichnet. Den Kindern, die hier geboren werden, wird schon von früh auf eingebläut, dass der negative Einfluss des Kapitalismus und soziale Ungleichheit Schuld an Kriminalität seien. Und beides gibt es in der DDR nicht. Zumindest nicht offiziell. Verbrechen werden vom Medienapparat des sozialistischen Staates in der Regel verharmlost oder ganz verschwiegen. Dass hier plötzlich 5 Kunstwerke von den Wänden eines renommierten Museums verschwinden, ist für viele BürgerInnen unvorstellbar. Auch für Knut Kreuch. Der Junge ist gerade 13 geworden und wohnt in Wechmar, direkt neben Gotha, wo er auf die Oberschule geht. Auf seinem Schulfoto lächelt er pausbäckig in die Kamera. Er trägt ein kariertes Hemd, das dunkle Haar ist gerade so lang, dass es über die Ohren reicht. Knut ist in der Schule engagiert und stolz darauf, in der DDR zu leben. Für ihn bedeuten die mit Stacheldraht gesicherten Mauern, die ihre Grenze festmachen, vor allem Sicherheit. Deshalb erschüttert ihn der Einbruch, der jetzt im Nachbarort passiert ist. Tagelang sprechen alle um ihn herum darüber, von den LehrerInnen in der Schule bis zu seinen Eltern abends am Esstisch. Knut hört aufmerksam zu. Dass ihn der Diebstahl in der Dezembernacht 1979 sein Leben lang begleiten wird, kann er da noch nicht wissen. Im und um das Schloss herum werden derweil Spuren gesichert. Bald darauf steht fest, der oder die TäterInnen müssen an der Außenwand über das Regenrohr in den zweiten Stock gelangt sein. Nur wie klettert man eine Regenrinne nach oben? Die Antwort findet die Polizei im weitläufigen Schlosspark hinter dem Museum. Im Gras liegen 2 selbstgebaute metallene Steigeisen, mit deren Hilfe man seine Füße in die Verankerung der Regenrinne einhaken und hinaufsteigen kann. Einen weiteren Hinweis finden die ErmittlerInnen im Museum. Dort hat die Klimaanlage registriert, dass gegen 2.30 Uhr in der Tatnacht kalte Winterluft von außen nach innen strömte. Um die Zeit müssen die EinbrecherInnen, die Polizei geht davon aus, dass es mehrere waren, ins Gebäude eingestiegen sein. Sie haben ein Fenster aufgebrochen und gezielt die 5 wertvollsten Stücke von den Wänden genommen. Dann sind sie mit der Hilfe eines Seils wieder über das Fenster geflüchtet und in der Dunkelheit der Nacht verschwunden. Nur wenige Teile eines Bilderrahmens und ein Schuhabdruck in der Größe 42 bleiben an der Einbruchstelle zurück. Die TäterInnen selbst sind mit ihrer Beute jetzt mehr als 5 Stunden nach der Tat natürlich schon über alle Berge. Wie konnte das passieren, fragt sich die Polizei. Wieso wurde kein Alarm ausgelöst, als die DiebInnen übers Fenster eingestiegen sind? Die Antwort ist so simpel wie empörend. Erst vor 3 Tagen wurde eine neue Alarmanlage in den Räumen des Herzoglichen Museums installiert. Sie war zwar funktionsfähig, wurde aber noch nicht scharf gestellt, gibt die Museumsleitung zu Protokoll. Die wertvollen Gemälde waren also zur Tatzeit leichte Beute, was die ErmittlerInnen mit 2 Fragen zurücklässt. Wussten die TäterInnen davon? Und war vielleicht jemand vom Museum selbst beteiligt? Um das zu prüfen, muss sich das gesamte Schlosspersonal einer Befragung unterziehen. Doch die Auswertung ist ernüchternd. Niemand scheint ein Motiv zu haben, niemand wirkt verdächtig. Die ErmittlerInnen wollen auch wissen, ob sich jemand vielleicht an MuseumsbesucherInnen erinnert, die die Ausstellung auffallend häufig besucht haben. So werden einige Phantombilder von potenziellen Tatverdächtigen angefertigt, doch die Fahndungen bringen keine Erkenntnisse. Deshalb schaltet sich nun auch die Staatssicherheit der DDR ein. Unter dem Decknamen Alte Meister wird eine Untersuchung, ein sogenannter operativer Vorgang, eingeleitet. Und für die Stasi-Mitarbeitenden scheint fast jeder verdächtig. KunsthändlerInnen, MuseumsbesucherInnen und aufbrausende Jugendliche werden observiert und Betriebe durchsucht. Innerhalb von kurzer Zeit befragen sie mehr als 1000 BürgerInnen aus Gotha. Nur in einem Punkt ähneln sich deren Aussagen. Viele Befragte berichten, dass sie in der Tatnacht einen blauen P-70 am Fuße des Schlossbergs gesehen haben. Ein Vorläufermodell des Trabi, von dem es zu diesem Zeitpunkt nur etwa 6000 Stück in der DDR gibt. Vielleicht können die Ermittelnden von dem Auto auf die TäterInnen schließen, hoffen sie. Doch auch diese Spur verläuft im Sande. Je länger die Ermittlungen andauern, desto mehr vermuten die Polizei und die Stasi, dass die Bilder schon längst nicht mehr in der DDR sind, sondern in den Westen überführt wurden. Denn von dort stammt der Stahl, mit dem die Steigeisen der TäterInnen gebaut wurden. Und unweit vom Schlosspark in Gotha entfernt liegt ein Schlachthof, der regelmäßig Schlachtvieh über die deutsch-deutsche Grenze nach Bayern bringt. So auch am Morgen nach der Tat. Was, wenn die wertvollen Gemälde zwischen den Schweinen in den Westen geschmuggelt wurden?
Bild mit Schweinen.
Ja, ich hänge jetzt irgendwie dieser Idee des trojanischen Pferdes nach. Aber im Sinne von Menschen in Blauwalbäuchen oder Bilder in Schweinekörpern.
Ach so, in den
Nein, das ist, was mein Kopf gemacht hat. Ne? Aber man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Es könnte auch sein. Genau, also was, wenn die wertvollen Gemälde zwischen den Schweinen oder in den Schweinen in den Westen geschmuggelt wurden? Dann werden den Ermittelnden die Hände gebunden. Denn hinter der Grenze, die sich 1979 einmal längst durch Deutschland zieht, können sie keine Untersuchung anstellen. Die Fronten zwischen der DDR und der BRD sind angespannt. So bleibt die Suche nach den berühmten Werken und denen, die sie gestohlen haben, erfolglos. 1985, 6 Jahre nach dem Diebstahl, werden die Akten geschlossen. Da schließt Knut, der inzwischen 19 geworden ist, gerade seine Lehre zum Fahrzeugschlosser ab. Die Gemälde haben er und viele andere BürgerInnen in Gotha längst vergessen. Stattdessen sind die politischen Unruhen, die sich in der DDR breitmachen, in aller Munde. Die BürgerInnen gehen auf die Straßen, um ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung Luft zu machen. Knut, der da gerade im Kulturbund der DDR arbeitet, kann nur zuschauen, wie der Staat, der für ihn einst Sicherheit und Geborgenheit bedeutet hat, langsam zerfällt. Bis die Berliner Mauer im November 1989 wortwörtlich fällt. Nach der Wiedervereinigung sucht Knut wie viele andere Anfang 20-Jährige seinen Platz in der Welt. Und er findet ihn an einem Schreibtisch in der Stadt, für die sein Herz schon immer geschlagen hat. In der Stadtverwaltung in Gotha. Hier engagiert er sich jahrelang und wird schließlich im Jahr 2006 Oberbürgermeister. Ein Job, den er mit Leib und Seele macht. Dabei hat er sich stets das offene, freundliche Lächeln bewahrt, das er schon auf seinem Schulfoto verewigt hat. Doch zwischen den dichten Augenbrauen liegt heute ein entschlossener Blick. Denn neben dem Alltagsgeschäft, dem sich der Bürgermeister von Gotha verschrieben hat, hat sich Knut ein weiteres Ziel gesetzt. Er will den Gotha-Schatz heimholen. Die Bilder, die vor inzwischen 27 Jahren verschwunden sind. Also startet Knut nach seinem Amtsantritt eine große Medienkampagne und bringt den ungelösten Kunstdiebstahl der DDR auf die Bildfläche zurück. In Presse und Fernsehen wird berichtet. Nur die neuen Erkenntnisse bleiben aus. Bis im Juni 2018, weitere 9 Jahre später, das Telefon im Gotha-Rathaus klingelt. Am anderen Ende ist ein Anwalt, der ein Treffen mit Knut vereinbaren will. Ohne so recht zu wissen, was der Mann von ihm will, sagt Knut zu. 2 Wochen später sitzen sie sich in Knuts Büro gegenüber und der Anwalt verlangt vom Oberbürgermeister, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. Knut tut, was der Mann sagt. Dann reicht ihm der Anwalt 5 Kuverts. Da ist etwas drin, das sie vielleicht interessiert, sagt er und soll Recht behalten. Nach und nach zieht Knut 5 Farbfotografien hervor, auf denen je eines der verschollenen Gemälde abgebildet ist. Allein die Tatsache, dass es sich um Farbfotos handelt, belegt, dass die Bilder nach dem Diebstahl entstanden sein müssen. Denn bisher existierten nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Knut kann nicht glauben, was er da sieht. Weiß der Mann vor ihm etwa, wo die Gemälde sind? Doch der Anwalt hält sich bedeckt. Er erzählt, dass seine Auftraggeber eine Gemeinschaft von mehreren ErbInnen aus Westdeutschland sind, deren Eltern auf Umwegen an die Bilder gekommen seien. Die ErbInnen sind nun bereit, sie der Stadt Gotha zurückzugeben, aber nur gegen einen hohen Preis, nämlich mehr als 5 Millionen Euro. Das bringt Knut in Bedrängnis, denn die Stadt Gotha hat keine 5 Millionen Euro und schon gar nicht für ErbInnen, die ihm offensichtlich Diebesgut verkaufen wollen.
Wollte ich gerade sagen.
Allein der Versuch grenzt schon an eine Erpressung. Würde Knut darauf eingehen, würde er sich strafbar machen. Auf der anderen Seite will Knut die Gemälde unbedingt zurückholen. Und er war ihnen nie näher als jetzt. Also willigt er schließlich in den Deal ein. 5 Millionen Euro für die 5 verschollenen Bilder. Aber nur unter 2 Bedingungen, die er dem Anwalt mit auf den Weg gibt. Zum einen verlangt Knut weitere Informationen zur Herkunft der Bilder. Und zum anderen will er die Werke zuerst auf ihre Echtheit prüfen lassen, bevor er zahlt. So sagt er es jedenfalls seinem Gegenüber. In Wahrheit hat Knut nicht vor, auch nur einen Cent zu zahlen. Deshalb holt er sich nach dem Treffen 2 ExpertInnen mit ins Boot oder ins Gotha-Team, wie er es nennt. Zuerst kontaktiert er den Generalsekretär einer Berliner Kunststiftung. Er könnte die Bilder einerseits auf Echtheit prüfen, wenn sie denn wieder auftauchen. Außerdem sagt ihm der Generalsekretär auch zu, dass die Stiftung bereit wäre, die 5 Millionen Euro zu zahlen, wenn es sich um die echten Kunstwerke handle. Um das rechtlich sauber abzuwickeln, wenden sich die Männer an eine erfahrene Berliner Kunstanwältin, die nun ebenfalls dabei helfen soll, die Kunstwerke zurück nach Gotha, an die Wände des Schloss Friedenstein zu bringen. Doch bevor Knut weitere Schritte einleitet, ist die Gegenseite am Zug. Es dauert Monate, bis deren Anwalt dem Oberbürgermeister ein Dokument vorlegt, das die Herkunft der Gemälde erklären soll. Die ErbInnen behaupten, dass ihre Eltern zwar von der problematischen Herkunft der Bilder, also vom Diebstahl aus Gotha, wussten, sie hätten aber mit dem Kauf der Bilder gleichzeitig den Freikauf einer DDR-Flüchtlingsfamilie finanziert. Also eine schlechte Tat mit einer guten, wieder ausgewogen sozusagen. Das war's. Mehr Informationen hat der Anwalt nicht im Gepäck. Keine Beweise für die abenteuerliche Geschichte. Und auch keine Hinweise darauf, wer die Bilder vor 40 Jahren aus dem Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen hat. Die neuen Erkenntnisse sind für Knut ernüchternd und wenig glaubhaft. Aber er gibt nicht auf. Denn die zweite, für Knut viel wichtigere Bedingung steht noch aus. Die anonymen ErbInnen müssen die Bilder zur Überprüfung auf ihre Echtheit herausrücken. Schließlich ist abgemacht, dass erst gezahlt wird, wenn die Bilder von ExpertInnen verifiziert wurden. Und genau das ist Knuts Plan, um die Gegenseite aus der Reserve zu locken. Er will eine Übergabe im renommierten Rathgen-Labor in Berlin organisieren, wo die Bilder untersucht werden sollen. Wenn die ErbInnen die Bilder dort einmal hergegeben haben, dann wird er sie nach Gotha zurückholen, ohne je Geld zu zahlen. Knut macht sich also daran, gemeinsam mit dem Anwalt der ErbInnen einen Übergabetermin zu finden. Der Tag, an dem sich herausstellen wird, ob ihr Plan aufgeht. Er kann nicht ahnen, dass im rund 300 Kilometer entfernten Berlin jemand den Termin mindestens genauso entgegenfiebert. Ein alter Bekannter. Es ist René Allange.
Der macht überall mit.
Ich muss ihn also jetzt nicht nochmal vorstellen, aber er ist Kriminalhauptkommissar am Landeskriminalamt Berlin und leitet die Abteilung für Kunstverbrechen. Das Rathgen-Labor, das die Bilder untersuchen und wo die Übergabe stattfinden soll, hat ihn mit ins Boot geholt. Denn während Knut die Übergabe allein, wie von der Gegenseite verlangt, ohne Polizei klären will, ist dem Labor die Sache zu heikel. Sie werden keine Kunst aus den Händen von potenziellen DiebInnen entgegennehmen, schon gar nicht ohne polizeiliche Begleitung. Also hat das Labor die Berliner Polizei informiert und so ist der Fall auf dem Tisch von René gelandet. Der 46-Jährige ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und selbst erfahrener Kunstsammler. Als er von der geplanten Übergabe erfährt, die inzwischen auf einen Tag im September 2019 angesetzt wurde, trifft er entsprechende Vorbereitungen. Ein verdeckter Ermittler soll bei der Übergabe dabei sein und Informationen sammeln. Denn während Knut nur daran denken kann, die Gotha-Bilder in den Händen zu halten, verfolgt René ein größeres Ziel. Er will den spektakulärsten Kunstdiebstahl der DDR endlich aufklären. Aber René weiß auch, dass eine zusätzliche Person auffallen wird in einem Raum voller Menschen, die aktiv an den Verhandlungen beteiligt sind. Also wird eine neue Identität für den verdeckten Ermittler erfunden. Er soll als vermeintlicher Chef der Kunststiftung darüber entscheiden, ob das Geld übergeben wird. Jetzt heißt es nur noch abwarten. Warten auf diesen 30. September 2019. Ein Montag, an dem sich plötzlich alle Parteien, die so lange miteinander gefeilscht haben, gegenüberstehen. Die Situation ist angespannt und Knut ist nervös, als er den Raum im dritten Stock des Röntgenlabors in Berlin betritt. Mit ihm ist das Gotha-Team, bestehend aus dem Generalsekretär der eingeschalteten Kunststiftung und der Anwältin im Raum, sowie zwei Mitarbeiter der Stiftung und des Labors, die Knut heute zum ersten Mal sieht. Dann stößt der Anwalt der Gegenseite dazu. Damit sind alle wichtigen Menschen für die Verhandlung da. Nur von den Fünfen, um die es eigentlich geht, fehlt jede Spur. Die fünf verschollenen Bilder. Knut soll erst die Zahlungsvereinbarung unterschreiben, fordert der Anwalt. Dann werde ein Lieferant die Gemälde bringen. Also setzt Knut seine Unterschrift unter die Vereinbarung. Und tatsächlich. Wenig später fährt ein weißer Transporter in den Innenhof des Labors. Knut kann ihn vom Fenster aus beobachten. Ein junger Mann steigt aus. Er sieht nett aus, unscheinbar. Doch er blickt immer wieder nervös um sich. Erst als ihm der Anwalt entgegenkommt, öffnet der Unbekannte die Ladefläche des Transporters und holt fünf in Noppenfolie gewickelte Pakete heraus. Gemeinsam bringen die Männer sie nach oben in den dritten Stock und breiten sie vor Knut auf dem Tisch aus. Dann nehmen sie die Schutzfolie ab und mit jedem Zentimeter, der für Knut sichtbar wird, werden ihm die Knie weicher. Denn darunter kommen tatsächlich die verschollenen Gemälde zum Vorschein, die er aus seiner Kindheit kennt und die seither nie wieder jemand aus Gotha gesehen hat. 40 Jahre lang. Bis jetzt. Das fachkundige Urteil der Kunstexpertinnen um ihn herum lässt sein Herz noch höher schlagen. Auf den ersten Blick halten sie die Bilder für echt. Und damit sollen sie Recht behalten. Umfangreiche Untersuchungen bestätigen später, dass es sich um die Originale handelt. Beinahe könnte der Oberbürgermeister ein Tränchen vergießen. Es hat tatsächlich geklappt. Alle fünf Bilder sind wieder da, wo sie hingehören. In den Händen der Stadt Gotha. Wie sie hierher gekommen sind, ist für Knut erstmal zweitrangig. Die Polizei, die mehrere Observationskräfte rund um das Labor positioniert hat, sieht das anders. Denn Kommissar René hat über Funk alles mitgehört, was bisher scheinbar vertraulich bei der Übergabe besprochen wurde. Am Körper des verdeckten Ermittlers, der sich als Chef der Stiftung tarnt, ist ein Mikrofon angebracht, das René abhört. Und jetzt, wo die millionenschweren Kunstwerke auf dem Tisch liegen, versucht der Polizist, ohne seine Tarnung aufzugeben, mit dem Unbekannten, der die Bilder hergebracht hat, ins Gespräch zu kommen. Er will ihm endlich Antworten entlocken. Zum Beispiel auf die Frage, wer er ist und woher er die Gemälde hat. Es dauert nicht lang, da gibt der Mann zu, selbst Teil der Erbinnengemeinschaft zu sein, die den Anwalt engagiert hat. Insgesamt seien sie vier Geschwister. Die Bilder habe sein Vater von einem Freund gekauft, der mit dem Geld wiederum seinen inhaftierten Sohn aus der DDR freikaufen wollte, erzählt der Mann. Mehr ist nicht aus ihm herauszubekommen. Aus der Entfernung hört René Allange alles mit. Er könnte den Erben auf der Stelle festnehmen lassen. Doch der Ermittler entscheidet sich dagegen. Zum einen ist die Beweislage gegen den Mann zu dünn, zum anderen will er die Tarnung seines Ermittlers noch nicht aufgeben. Also verlässt der Unbekannte unbehelligt das Labor. Aber die ErmittlerInnen notieren sich das Kennzeichen seines Transporters, um seine Geschichte zu überprüfen. Während René und sein Team der Sache in den kommenden Wochen nachgehen, laufen die Verhandlungen zwischen Knut und dem Anwalt der ErbInnen weiter. Denn jetzt, wo die Gemälde zurück im rechtmäßigen Besitz der Stadt Gotha sind, hat sich seine Verhandlungsposition deutlich verbessert. Knut und seine Verbündeten machen klar, dass der Deal sowieso nie wirksam war, weil die ErbInnen ja wussten, dass es sich um Liebesgut handelt. Sie waren also nie rechtmäßige BesitzerInnen der Bilder und hätten so auch nie Geld dafür verlangen dürfen. Doch die ErbInnen zeigen wenig Einsicht, zumindest so lange, bis ihnen klar wird, dass die Polizei bereits in ihre Richtung ermittelt. Denn René und sein Team kennen da bereits den Namen des Mannes, der die Bilder zur Überprüfung abgeliefert hat. Er heißt Tobias Schwertheim und arbeitet als Arzt in Norddeutschland. Über ihn kommt die Polizei auch auf seine Geschwister und schon im Dezember, zwei Monate nach der Übergabe der Bilder, werden alle vier ErbInnen polizeilich befragt. Das lockert die verhärteten Verhandlungen, die Knut mit ihnen führt. Denn jetzt, wo die Polizei im Spiel ist, erkennen die ErbInnen den Ernst der Lage. Noch dazu wird der Fall in der Presse aufgerollt und mit ihm auch die juristischen Hintergründe. Das scheint die Geschwister so sehr unter Druck zu setzen, dass sie schließlich einknicken. Sie erheben keine weiteren Ansprüche an Knut oder die Stadt Gotha. Es wird keinen Geldfluss mehr geben. Dafür werden aber kurzzeitig Ermittlungen wegen des Verdachts auf Erpressung gegen Tobias und den Anwalt der Geschwister eingeleitet, die schließlich mangels Beweisen eingestellt werden. Renés Ermittlungen zum Kunstdiebstahl in Gotha sind hingegen noch lange nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, er taucht immer tiefer in die Geschichte der Familie Schwertheim ein und reist zurück in die BRD in die Jahre 1986 und 87. Marie Schwertheim, die Schwester von Tobias und eine der vier Erbinnen, kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. Familie Schwertheim wohnte damals in einem bescheidenen Reihenhaus in Ingelheim am Rhein. Marie war selbst noch ein kleines Mädchen, als es an der Tür klingelte. Sie öffnete und vor dem Haus stand ein alter Bekannter der Familie. Sie ließ ihn ins Haus und er sprach mit ihrem Vater. Was genau besprochen wurde, weiß sie nicht. Fotografien aus den Familienalben der Schwertheims, die sich René ansieht, beweisen aber, dass wenig später die gestohlenen Bilder aus Gotha die Wohnzimmerwände der Schwertheims zierten. Spätestens 2009, als Knut seine Medienkampagne in dem Fall gestartet hat, muss die Familie gewusst haben, dass es sich um das Gotha-Diebesgut handelt. Da ist sich René sicher. Tobias, Maries Bruder, war letztlich derjenige, der sie zu Geld machen wollte, sagt Marie. Er kontaktierte den Anwalt, der schließlich an Knut herantrat. Nur wer war dieser Freund des Vaters, dem Marie als Kind die Tür geöffnet hat, fragt sich René. Und Marie hat tatsächlich einen Namen für ihn. Armin Bernhard. Armin war von drüben, findet René heraus, und hat als Lokführer gearbeitet. Gerade mal 40 Minuten mit dem Auto von Gotha entfernt. Er war Einzelgänger und unzufrieden mit den politischen Entwicklungen in der DDR. Stasi-Akten belegen, dass er jahrelang bespitzelt wurde. Und sie zeigen, dass Anfang der 80er Jahre eine Ermittlungseinheit der Polizei ein geheimes Ermittlungsverfahren gegen Armin eingeleitet hat. Armin und weitere Personen standen im Verdacht, Kunstwerke aus der DDR in den Westen zu schmuggeln. 1980 sagten zwei ZeugInnen unabhängig voneinander aus, dass sie Gemälde bei Armin in der Garage gesehen hätten. Ihre Beschreibung passt genau zu den Bildern aus Gotha. Nur wurden die Erkenntnisse nie an die Ermittelnden in Gotha weitergegeben und so wurde nie weiter ermittelt. Armin hingegen wurde Mitte der 80er Jahre mit Hilfe aus dem Westen sowie viele sogenannte Republikflüchtlinge aus der DDR freigekauft und siedelte schließlich im Mai 86 rüber. Im Westen war alles neu für Armin, doch er hatte die Adresse der Familie Schwertheim von seinem Bruder bekommen. Also ging er dahin. Die Schwertheims halfen Armin bei seinem Start im Westen. Der wiederum wollte sich erkenntlich zeigen und unterbreitete Maries Vater ein Angebot. Das muss der Tag gewesen sein, an dem Marie ihm die Tür öffnete, vermutet René Allange jetzt, 4 Jahrzehnte später. Er könne der Familie Schwertheim 5 Gemälde besorgen, die er aus dem Rücklass einer alten Dame noch drüben im Osten habe, sagt Armin damals. Maries Vater willigt ein, also fährt Armin zurück in die DDR, um die Gemälde zu holen. René vermutet, dass er Freunde bei der Polizei hatte, die ihm die Einreise schon kurz nach der Ausbürgerung wieder möglich gemacht haben. Kurz danach fand jedenfalls ein Treffen zwischen Armin und der Familie Schwertheim an einer Transitstrecke statt. Das belegen Fotos in den Stasi-Akten, die René vorliegen. Er vermutet, dass die Bilder da über die Grenze geschmuggelt und weitergegeben wurden. Was den Diebstahl der Kunstwerke angeht, deuten ebenfalls mehrere Spuren in Armins Richtung. Der gesicherte Schuhabdruck in Größe 42 stimmt mit Armins Schuhgröße überein. Die gefundenen Steigeisen waren aus speziellem Stahl gefertigt, der nur an 2 Betriebe in der DDR ausgeliefert wurde. Ausgerechnet in einem davon arbeitete Armin. Darüber hinaus war er ausgebildeter Schweißer und handwerklich sehr begabt. Er hätte die Steigeisen ganz einfach selbst basteln können. Und auch der von ZeugInnen beobachtete Wagen am Tatabend, der blaue P70, lässt sich mit ihm verknüpfen. Genau das Modell war auf Armins Vater gemeldet. Armin hatte Zugriff darauf. Die Indizienliste ist lang, doch was fehlt, ist ein Motiv. Was immer Armin antrieb, kann heute nicht mehr aufgeklärt werden. Auch nicht, ob er allein handelte oder HelferInnen hatte. Denn Armin Bernhard kann nicht mehr befragt werden. Er ist 2016 verstorben.
Oh no.
So hat René die Akten zum Fall in Gotha zwischenzeitlich auch zugeklappt. Für ihn steht fest, Armin hat sie gestohlen, in seiner Garage gelagert und anschließend an die Familie Schwertheim im Westen verschenkt. Als Dank für deren Starthilfe. Einige Fragen werden für immer offen bleiben, doch damit kann René gut leben. Denn zumindest, was die zwischenzeitlich restaurierten Gemälde angeht, herrscht Klarheit. Heute sind sie wieder Teil der Dauerausstellung im Herzoglichen Museum. Oberbürgermeister Knut bekommt jetzt noch Bauchkribbeln, wenn er die Bilder in ihren heimatlichen Wänden des Schloss Friedenstein hängen sieht. Manchmal muss er sich selbst davon überzeugen, dass sie wirklich da sind und dass das alles wirklich passiert ist. Er hat Gothas Schatz zurück nach Hause gebracht, wo er ihn heute mit 57 Jahren seinen Kindern und Enkelkindern zeigen kann.
Also, da klaut wahrscheinlich Armin in der Nacht- und Nebelaktion unter hohem Risiko diese teuren 5 Bilder über 5 Millionen Ostmark wert. Und dann schenkt er sie Freunden im Westen. Also, finde ich
nett.
Ja, finde ich auch nett.
Wolltest du sagen, ne? Nett.
Nee, aber finde ich irgendwie so, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir kennen noch nicht die ganze Geschichte, die wir aber wahrscheinlich auch niemals erfahren werden. Aber das kommt mir alles ein bisschen merkwürdig vor.
Also ich finde es schon wirklich sehr erstaunlich, erstmal, dass er das Risiko eingeht, in der DDR so eine Straftat zu begehen,
ja,
weil mit denen war ja nun wirklich nicht gut Kirschen essen. Und dann, dass diese Bilder auch noch in den Westen gekommen sind. Denn ganz offensichtlich wurde er ja von der Stasi beobachtet.
Ja.
Und die haben ja ganz offensichtlich auch die Übergabe irgendwie mitgekriegt. Also es ist schon alles wirklich sehr interessant.
Vielleicht war die Stasi aber auch einfach nur happy, dass der jetzt da, dass er weg vom Fenster ist.
Ja, die Stasi war immer happy, wenn Leute in den Westen geflohen sind. Das war.
Nein, aber zumindest jemand, der kriminell war. Den wollten sie ja nicht. Die gab's ja nicht.
Als meine Eltern in den Westen geflohen sind, da stand eine ganz glückliche Stasi bei meinen Großeltern vor der Haustür. Die haben ganz doll gelacht, sag ich dir.
Aber so einen Berufsdieb wollten sie vielleicht nicht haben, weißt du?
Ja, genau, den wollten sie definitiv nicht haben. Ich bezweifle nur, dass sie okay damit waren, dass die Diebesbeute halt auch drüben ist. Im schlimmen kapitalistischen und verbrecherischen Westen.
Ingelheim am Rhein.
Die Hochburg der Kriminellen. Ja, und was du eben auch schon gesagt hast und was du ja auch nett fandest, Armin ging es ja offenbar nie um das Geld, ne? Sondern, also, weil es ist ja kein Geldfluss bekannt. Wo hätte er die Bilder auch verkaufen sollen? Weil jeder in der BRD und der DDR wusste ja, dass das Diebesgut war, ne? Und das hat für mich dann die Frage aufgeworfen, wie man gestohlene Kunst eigentlich überhaupt zu Geld machen kann. Denn welcher Händler oder welche Händlerin kauft offensichtlich gestohlene Kunstwerke? Und was macht die Polizei da?